von vornherein wird Stress rausgenommen und der Arbeitsalltag wird viel, viel harmonischer laufen und reibungsloser laufen. Und das wollen wir doch.
UP Podcast Praxiswissen to go.
Hallo zu UP Podcast, schön, dass du wieder dabei bist. Bei der Blanco-Verordnung Physiotherapie übernehmen TherapeutInnen für bis zu 16 Wochen die Verantwortung für die Versorgung ihrer Patientinnen und Patienten. Damit geht die Freiheit einher, individuell über Heilmittel, Therapiefrequenz und die Gesamtdauer der Behandlung zu entscheiden. Für unsere Physiotherapeutin Svenja Brasch und unseren Betriebswirt Björn Schwarz sind Standardtherapiepläne der Schlüssel, um Termine und Behandlung gut organisieren zu können. Wie die Umsetzung konkret aussehen kann, erzählen Sie im dritten Teil unserer Episodenreihe zur Blanco VO Physiotherapie. Klingt spannend? Bleibt dran!
Hallo und herzlich willkommen zu UP Podcast und zu unserer Serie zum Thema Blanco-Verordnung. Heute mit Björn und
Svenja.
Und welchem Thema?
Therapieplanung als Schlüsselkomponente.
Da schlägt mein Herz höher, weil das geht weit über das hinaus, was ich mir jemals erträumt habe, was ich mit Physiotherapiepraxen machen kann. Seitdem ich bei Buchner bin, beschäftige ich mich mit dem Thema Therapieprozess im Speziellen bzw. Prozesse in Praxen im Allgemeinen. Und bisher bin ich immer hängen geblieben an der Stelle, dass wir gesagt haben, okay, der Therapieprozess ist so ganz allgemein. Wir machen eine Informationssammlung, wir legen ein Therapieziel fest, wir machen einen Behandlungsplan. Dann wurde ich immer schon komisch angeguckt, wenn Therapeutinnen und Therapeuten Behandlung planen sollten und dann auch noch schriftlich. Und dann setzen wir die Behandlung um und gucken dann nach jeder Behandlung, ob wir das Ziel erreichen können oder nicht. Das ist mein Herz, was schlägt für einen Therapieprozess. Und jetzt sagt Svenja, wir können auch einen Schritt weitergehen. Wir können auch den Schritt der Behandlungsplanung standardisieren. Da wäre ich natürlich ganz elektrisiert und denke, ha, das geht, und plötzlich machen auch Therapeuten damit.
Ja, da hoffe ich zumindest drauf, dass die Therapeuten und die Therapiepraxen sich darauf einlassen und auch die Möglichkeiten jetzt positiv kennenlernen. Denn die Blanco-Verordnung hat jetzt eine Gültigkeit von 16 Wochen. Bedeutet, die Therapeuten haben 16 Wochen Therapiefreiheit. Also wir Therapeuten entscheiden jetzt, wie kann der Patient optimal versorgt werden und wie sollte der Patient bedarfsgerecht entsprechend versorgt werden. Und wir können jetzt entscheiden, wie die Therapie auszusehen hat. Wir haben also keinen Arbeitsauftrag im klassischen Sinne, wie eine normale Muster-13-Verordnung vom Arzt ausgestellt wird, sondern wir entscheiden patientengerecht, was braucht dieser Patient und wie ist der Weg dahin, Therapieziele zu erreichen. Du hast schon davon gesprochen, auch jede Verordnung braucht als Vorbereitung eine Therapieplanung und dass wir in der Planung dann auch festlegen, was sind die Therapieziele und wie wollen wir sie erreichen. Aber jetzt im Zuge der Blanco-Verordnung gibt es eben viel mehr Möglichkeiten, beziehungsweise wir brauchen Arbeitsanweisungen intern. Wie wollen wir mit diesen Patienten umgehen? Und da kommt wieder standardisierte Therapieplanung ins Spiel. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan, jetzt im Zuge der Blanco-Verordnung Standardpläne zu erstellen für bestimmte Gruppen. Wir haben im Zuge der Blanco-Verordnung 114 Schulterdiagnosen, die berechtigt sind, eine Blanco-Verordnung jetzt ausgestellt zu bekommen. Und natürlich brauchen wir jetzt nicht 114 Therapiepläne unbedingt. Das wäre optimales Wunschdenken, aber da sehe ich mich jetzt auch noch nicht, dass das im Praxisalltag umsetzbar ist. Aber wir können für bestimmte Gruppen Therapiepläne erstellen, die einen Standard darbieten, damit alle anderen Beteiligten daran arbeiten können, damit wir die Qualität der Therapie insgesamt in der Praxis hochhalten. Und da wollen wir heute intensiv drauf schauen, wie ist das möglich, welche Vor- und Nachteile hat das? Ich finde nur Vorteile und wie kriegen wir alle dann mit ins Boot? Denn, um das nochmal deutlich zu machen, in dem Moment, wo ein Patient in der Praxis anruft oder vorne an der Rezeption steht und sagt, ich möchte gerne einen Termin haben, mein Arzt hat mir eine Blanco-Verordnung ausgestellt, kommen viele Therapeuten oder viele Therapiepraxen gerade ins Schwimmen oder Rezeptionsfachkräfte ins Schwimmen und sagen, Moment, ich weiß gar nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Also es fehlt dieser Arbeitsauftrag. Und diesen Arbeitsauftrag können wir intern klar definieren über Standardtherapiepläne.
Also bisher war es ja simpel. Ne? Ich habe eine Verordnung vom Arzt, ruft in der Praxis an und sagt, hier steht 6x MT drauf. Und da habe ich vermutlich 6 Termine bekommen, a 20 Minuten. Das war relativ simpel. Das war für jeden Mitarbeiter an der Rezeption, für jede Mitarbeiterin an der Rezeption klar. Ich vergebe 6 Termine am Telefon, der Patient kommt dann 6x. Und auch für den Therapeuten war das relativ einfach, das umzusetzen. Und ein großer Nutzen oder eine große Chance aus der Blanco-Verordnung sollte ja eigentlich eher sein, dass man es genau so nicht mehr macht. Also dass man nicht sagt, okay, da ist jemand mit der Blanco-Verordnung, der kriegt jetzt bitte, ich überspitze mal, 16 Termine, a 20 Minuten über 16 Wochen. Weil der Zauber der Blanco-Verordnung ist ja, dass der Therapeut mit dem Patienten zusammen feststellen kann, welchen Bedarf hast du denn eigentlich? Dann wäre es doch eigentlich am coolsten zu sagen, Achtung, bei uns bei der Blanco-Verordnung ist immer der erste Termin 30 Minuten. Dann machen wir eine Diagnostik und den ersten Behandlungstermin. Und dann sprechen Sie mit Ihrer Therapeutin ab, wie es dann mit Ihnen weitergeht.
Und dann sind wir schon im Realitätscheck, dass der erste Termin geplant ist. Der Patient muss vielleicht 3 Wochen, im optimalen Fall nur 3 Wochen auf den ersten Termin warten. Und dann ist der Terminplan der Therapeuten wieder voll und der Patient muss gegebenenfalls wieder 3 Wochen warten. Und das ist, finde ich persönlich, sehr, sehr ärgerlich und führt wahrscheinlich auch beim Patienten zu Unmut. Oh, jetzt muss ich schon wieder so lange warten, das ist doch blöd. Und da können Standardtherapiepläne helfen, von vornherein zu sagen, okay, lieber Patient, du hast eine Blanco-Verordnung. Welche Diagnose steht auf deiner Verordnung? Erzähl sie mir oder zeig mir die Verordnung, dass die Rezeption dann schon sagen kann, okay, für deine Diagnosengruppe haben wir diesen Therapieplan. Ich gebe dir den ersten Termin mit, so wie du vielleicht gesagt hast, 30 Minuten. In meiner Lebenswirklichkeit, ich bin Therapeutin, hätte ich den ersten Termin gerne bei 60 Minuten, dass man sagt, wir starten mit der physiotherapeutischen Diagnostik und gleich mit einer Doppelbehandlung, damit wir richtig intensiv daran arbeiten können. Aber das ist Geschmackssache bloß, dass man das intern festlegen kann. Und dann werden direkt Termine weitergeplant in deiner Kategorie in diesem Zuge, dass die Rezeption quasi eine Art Planungsvorlage hat. Das ist der Standard, um dann die Termine fortlaufend weiterzuführen. Es kommt nämlich dann nicht zu einer Unterbrechung und der Patient ist gegebenenfalls frustriert oder auch der Therapeut ist frustriert. Um dann natürlich zu sagen, der Patient kommt zum ersten Termin in die Therapiepraxis, die Diagnostik läuft, die erste Behandlungseinheiten laufen und dann kommt der Patient gemeinsam mit dem Therapeuten nach vorne und man sagt, müssen wir jetzt an diesem Standardtherapieplan Anpassungen vornehmen, nach oben wie nach unten, um das dann mit der Rezeption gemeinsam zu besprechen. Und ich finde persönlich, wenn man von vornherein eine maximale Therapieplanung macht, also vom optimalen Fall ausgeht, das Streichen und das Rausnehmen von Termineinheiten ist immer etwas einfacher als dann hinzufügen. Denn wo kein Platz ist, können wir nicht auch Platz schaffen für den Patienten und rausstreichen. Also zu kürzen oder auch die Frequenz in der Woche herunterzufahren, ist immer etwas leichter, weil unsere Wartelisten im Alltag sind meistens und immer sehr, sehr voll. Also Lücken können wir immer sehr, sehr leicht schließen mit neuen Patienten, aber im Gegensatz, ja, Termine backen, das klappt halt leider nicht.
Okay, das heißt, stelle ich mir das richtig vor, ich rufe in der Praxis an, habe eine Blanco-Verordnung vor mir liegen, eine Diagnose, die die Schulter betrifft natürlich und dann hat der Mitarbeiter an der Rezeption eine Schablone und weiß, ah, vielen Dank Björn, schön, dass du bei uns anrufst, mit der Diagnose, die du hast, greift bei uns Therapieplan
7C.
Kilo, was weiß ich. Und das bedeutet, du kommst zum ersten Termin am übernächste oder nächste Woche Donnerstag für 1 Stunde. Und dann hast du, keine Ahnung, alle 2 Tage einen halbstündigen Termin. Und ab der 3. Woche reduziert sich das auf einmal die Woche. Irgendwie in die Richtung gibt es einen festen Plan, den dann die Rezeption erstmal mit mir plant. Und im Alltag guckt dann der Therapeut mit mir, ob der Standardplan weitergreift oder ob wir den Standardplan anpassen.
Ja, genau. Und Standardpläne sollten meiner Meinung nach immer 16 Wochen umfassen in der Maximalversorgung, um dann zu sagen, im Bereich der Entzündungsdiagnosen, also eine Bursitis oder Reizungssyndrom, wie auch immer das dann in den Diagnosen gelistet ist, also erstmal so als Obergruppe, starten wir die ersten 3 Wochen 2-mal die Woche mit MT oder KG als Doppelbehandlung, um dann zu sagen, danach gehst du vielleicht über in folgende Übungsbranche, du startest in der KGG-Gruppe, wie auch immer. Und dann natürlich immer wieder die Unterschiede zu machen zwischen den Diagnosen, das ist jetzt Bursitis, das sind Rupturen, Rotatorenmanschettenruptur oder dann sind es auch Frakturen. Und dann die Pläne dahingehend genau aufzubauen. 2-mal die Woche die und die für Phase 1, 2-mal die Woche, Phase 2, 3-mal die Woche, um dann auch in diese eigene Übungsprogramm zu gehen. Also erstellt diese Standardtherapiepläne. Wo kann man sich da Unterstützung suchen? In der Dezemberausgabe und auch in der Januarausgabe gibt es Standardtherapiepläne als Beispiele in unserem Wirtschaftsmagazin, die euch helfen können als Vorlage. So könnte es aussehen. Und dann kann die Rezeption schon viel leichter in die Terminvergabe und in die Planung gehen. Und das finde ich total gut.
Welche Argumente hast du, Svenja, mit denen wir deine Kolleginnen und Kollegen, die Therapeuten, ein bisschen vielleicht überzeugen können, dass Standardtherapie nichts Schreckliches ist, sondern dass Standardtherapie sinnvoll ist? Und warum traust du dich zu sagen, klar, Standardtherapie funktioniert oder standardisierte Therapie?
Ich finde, das hat viele Vorteile. In dem Moment, wo ich Pläne aufstelle, die erstmal den Standard entsprechen, wissen alle über diesen Standard Bescheid und wissen sich auch erstmal an diese Grundstruktur zu halten. Bedeutet, alle haben den gleichen Wissensstand und können darauf aufbauen. Und natürlich sind wir Therapeuten, die Experten, zu sagen, okay, lieber Björn, bei dir passt es jetzt mit dem Standard nicht. Wir machen folgende Anpassung oder ich weiche vom Standard ab, weil für dich ist diese und diese Maßnahme viel, viel besser. Aber grundsätzlich erlebst du dann auch erstmal, okay, ich als Therapeutin verfolge einen Plan mit dir und es ist nicht nur so ein, ach, heute ist Dienstag und Dienstags mache ich es immer so und am Donnerstag mache ich es immer so, sondern es wird dadurch viel, viel qualitativ hochwertiger. Man muss nicht drüber nachdenken, was mache ich heute, sondern es ist festgelegt, was mache ich heute. Und gerade auch im Zuge von 16 Wochen Verantwortung, 16 Wochen ist ein unfassbar langer Zeitraum, besonders dann wird es auch zu einem Therapeutenwechsel kommen oder zu unterschiedlichen Szenarien, wo man auch von vornherein geplante Therapeutenwechsel vielleicht hat, dann wahrzunehmen als Patient, die sprechen alle die gleiche Sprache, wie cool ist das denn? Das ist ein qualitativer, so wertvoller Schritt. Es ist egal, ob ich bei Beate bin, bei Rebecca oder bei Svenja. Alle wissen den Standard und können darauf aufbauen. Und das ist ein Qualitätsmerkmal einer Praxis, die sehr, sehr wertvoll für den Patienten und auch für den Therapeuten ist. Weil man kann sich darüber austauschen, wie machst du es? Guck mal, ich habe das und das noch neu gelernt, wollen wir den noch mit aufnehmen? Und das stärkt Patientenbindung, stärkt Therapeutenbindung und stärkt die Qualität des Ergebnisses. Und das finde ich wertvoll.
Und ich habe in der letzten Folge schon davon erzählt, wenn ich so Therapieprozess mit Praxen erarbeite, dann heißt es ganz oft, aha, es ist aber ganz schwer für uns, Behandlungseinheiten im Voraus genau zu planen, weil ich ja nie weiß, wie der Patient reagiert und welche Methode funktioniert. Und deswegen sagen dann Therapeuten, oder haben wir in der Vergangenheit auch häufig gesagt, ich plane lieber immer in dem Moment, wo ich den Patienten sehe, was ich mit dem heute mache. Und da habe ich gesagt, das hört sich für mich so ein bisschen wie nach Schwellentherapie an. In dem Moment, wo ich die Türschwelle überschreite, überlege ich, was ich mit dem Patienten das nächste Mal oder heute mache. Hört sich für mich auch nicht wirklich geplant an. Bist du davon überzeugt, dass man das besser planen kann, also langfristiger?
Ich finde definitiv, dass man anhand der Erfahrung, die ich habe als Therapiepraxis, anhand der verschiedenen Erfahrungen der Therapeuten, einen Standardplan aufstellen kann und dadurch viel schneller in die Therapie einsteigen kann. Ich beginne nicht nur dann, wenn ich über die Schwelle trete, zu denken, sondern ich habe vorher dann schon einen Plan, okay, heute sind wir an dem und dem Step, wir können den nächsten Step machen. Und es geht nicht darum, minutiös alles vorzuplanen, sondern eine Grundidee zu haben. Beispiel, in der Phase 1 der Therapie steht das Ziel der Schmerzreduktion vielleicht an erster Stelle. Und diese Phase umfasst vielleicht auch 1 oder 2 Wochen. Und danach ist es dann eher das Ziel, den Patienten wieder in die Aktivität zu bekommen, in kleine Aktivitäten. Also von vornherein zu sagen, wir unterscheiden in Ziele und Zwischenziele und dann daraufhin schon die Ziele für den Patienten festzulegen und dann zu sagen, in dem Moment, wo wir das Ziel erreicht haben, haben wir die Phase 1 abgeschlossen. Cool, dann sind wir in Phase 2. Bedeutet auch, ich fange vorher an zu denken und kann dann auch viel leichter wahrnehmen, welche Phasen habe ich abgeschlossen, welche Therapieziele habe ich schon abgeschlossen, um an die nächsten anzuknüpfen, um dann als Therapeut das wahrzunehmen und dem Patienten auch sofort zu sagen, cool, wir haben das erste Therapieziel auf unserer Liste schon erreicht, cool, oder wollen wir weitermachen? Oh ja, also steigernd der Motivation auf beiden Seiten.
Und wenn ich das jetzt so höre, dann ist es ja, dass im Prinzip die Struktur vorgeplant ist, also es ist die Dauer der Termine vorgeplant, es ist vorgeplant die Frequenz, also wie häufig ich den Patienten pro Woche sehe, aber die therapeutische Freiheit, welche Technik ich im Termin nutze, die bleibt ja immer noch da.
Ja, natürlich, das braucht man auch nicht vorplanen. Grundsätzlich kann man dann natürlich das Wissen in der Praxis gemeinsam erarbeiten. In Phase 1 hat sich die und die Technik ganz gut bewährt oder in Phase 2 hat sich das und das schon bewährt und ab Phase 3 können wir spätestens dann und dann damit anfangen. Sammelt da eure gemeinsame Erfahrung im Team, sprecht darüber, weil das erhöht dann wieder die Qualität der gesamten Praxis. Und darum geht es ja. Wir wollen eine gute Außenwirksamkeit, dass die Patienten gerne zu uns kommen und uns auch als wertvoll wahrnehmen. Und das wird umso wertvoller sein in der Außensichtweise, desto klarer wir das kommunizieren und klarer nach außen vertreten können.
Hört sich so ein bisschen nach einem meiner, was ist denn Plural von Credo? Credi? Credos? Keine Ahnung. Lebensgrundsätze. Ich habe deswegen Regeln, weil ich dann genug Zeit habe, mich um Ausnahmen zu kümmern.
Ja.
Und es ist ja im Prinzip genau das. Wenn wir keine Regel hätten für, wie gehen wir mit Blanko-Verordnung um, dann habe ich bei jedem Blanko-Verordnungspatienten, der anruft, heilloses Chaos und weiß gar nicht, was ich mit ihm machen soll und vermutlich lange, lange Wartezeiten und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe jetzt eine Regel, ich weiß, da ruft der Patient mit einer bestimmten Diagnose an, dann kann ich genau diesen Regelplan anwenden und dann, wenn der Therapeut merkt, nee, das haut bei dem Patienten so genau nicht hin, dann kann ich das Ganze anpassen.
Ja, genau. Und das nimmt auch den Druck oder den Stress aus dieser Terminvergabe. Oh Gott, jetzt ruft ein Patient an, wie machen wir es denn? Und dann muss die Rezeption, die nicht den therapeutischen, den medizinischen Blick vielleicht hat, also braucht sie ja auch gar nicht, gerät ins Schwimmen, oh, jetzt erreiche ich keinen Therapeuten, wie machen wir es denn jetzt? Und jetzt brauche ich so viele Nachfragen. Also von vornherein wird Stress rausgenommen und der Arbeitsalltag wird viel, viel harmonischer laufen und reibungsloser laufen. Und das wollen wir doch. Wir wollen einen reibungslosen Praxisalltag schaffen und auch durchführen. Und wir können diesen schaffen, indem wir Standardtherapiepläne aufrufen, aufstellen und dann auch alle Beteiligten mit ins Boot holen. Dass die Rezeptionsfachkraft genau darüber Bescheid weiß, das ist der Standard, so läuft es, und dann die Therapeuten auch genau wissen, in welcher Phase sich der Patient befindet. Viele Vorteile an vielen Stellen.
Und diese Standardtherapiepläne, von denen du sprichst, Svenja, kann ich mir das so vorstellen? Also zurzeit ist ja künstliche Intelligenz in aller Munde, und der Zauber bei künstlicher Intelligenz ist ja, dass diese großen Sprachmodelle auf den Informationen, mit denen sie früher gefüttert wurden, können sie jetzt diese Informationen neu zusammenstellen und Antworten geben auf neue Fragen. Das heißt, es ist immer die Basis dessen, was ich schon weiß. Kann ich mir das auch so bei diesen Therapieplänen so vorstellen, dass bei bestimmten Diagnosen auf der Basis der Erfahrung herauskommt, das läuft grundsätzlich sowieso so ab in der Vergangenheit, und kann dann sagen, ja, das kann ich auch auf die Zukunft übertragen?
Ja, aber trotzdem schafft eure Intelligenz der verschiedenen Köpfe im Team gemeinsam zusammen, und auf Basis dieser Erfahrung, bei den Patienten lief es in der Regel so ab, und das haben wir alle im Kopf. Mhm. Jetzt müssten wir es oder dürfen wir es verschriftlichen, damit es sichtbar wird. Und in dem Moment, wo es dann aus meinem Kopf herauswandert, können wir in Diskussion darüber treten. Also genauso zu sagen, wie findest du diesen Plan, und darüber in die Kommunikation zu treten. Und das schafft natürlich auch nochmal Verbindung zwischen den Therapeuten. Wenn wir uns nämlich darüber austauschen, in meiner Erfahrung ist es so und in meiner Lebenswirklichkeit ist es so und du bringst nochmal eine andere Perspektive, lerne ich wieder was davon, und das ist total wertvoll. Also die Qualität der Bindung von Mitarbeitern, von Therapeuten an die Praxis, weil sie sich gehört fühlen, weil sie merken, meine Meinung oder meine Erfahrung ist viel wert und ich kann sie einbringen, das ist natürlich toll. Genauso zu sagen, ein Standardtherapieplan ist nicht nur einfach aufgestellt und dann gilt er für immer. Nein, der muss dann regelmäßig in Teammeetings oder in Situationen überprüft werden. Stimmt das noch? Passt das noch mit unserer Erfahrung? Wollen wir, können wir ihn anpassen? Und dafür auch genau bewusst Zeit einzuräumen im Praxisalltag, das ist ein unglaublich wertvolles Tool für die Mitarbeiterbindung und für die Mitarbeitermotivation. Und das ist etwas, was Aufmerksamkeit verdient, dass man dafür Platz und Raum schafft. Und das kann geschaffen werden, indem wir wirtschaftlich erfolgreich sind, also im Thema Zeittakte von der letzten Folge, dann aufzuarbeiten, zu sagen, wir sind wirtschaftlich erfolgreich und deshalb können wir bei uns in der Therapiepraxis genau Zeit auch investieren in Evaluation von Therapieplänen und dann in die Zukunft das umzuorganisieren oder anzupassen, noch besser zu werden.
Das ist, was ich meine. Bei der künstlichen Intelligenz haben wir einfach eine riesen Datenmenge, und die haben wir jetzt ja auch. Das ist dann für mich therapeutische Intelligenz. Also die Therapeutinnen und Therapeuten die Köpfe zusammenstecken und sagen, Achtung, hier habe ich einen Patienten mit folgender Diagnose, und unsere Erfahrung der Vergangenheit ist, wenn wir so vorgegangen sind, haben wir unser Ziel erreicht. Und wenn wir das zusammenpacken, das ist dann die eigene Evidenz der Praxis. Ja. Evidentes Arbeiten heißt ja nicht nur, dass wir auf der Basis von wissenschaftlichen Forschungen arbeiten, sondern unsere eigene Evidenz, unsere eigene Erfahrung, die gezeigt hat, mit den Patienten, wenn ich das gemacht habe, habe ich folgendes Ergebnis erzielt. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil dabei.
Das, was du sagst, stimmt total. Auch nochmal die Perspektive in der Außenwahrnehmung. Ein Therapeut, der sich vielleicht auch auf die Schulter spezialisiert hat, nennen wir ihn Therapeut Hans, macht die Therapie so und so und so. Und ein Patient kommt und sagt, ich möchte einen Termin und ich habe eine Blankoverordnung zum Thema Schulter, und Hans ist vielleicht gerade im Urlaub oder Hans ist total voll im Plan und ich soll übernehmen, dann möchte ich natürlich auch, dass der Patient sagt, auch bei Svenja ist die Therapie total gut. Also ich kann profitieren von dem Wissen von Hans, der vielleicht 30 Jahre Schulterexperte war. Und wir schaffen quasi, den qualitativen Unterschied zu minimieren. Und besonders dann, wenn ich Standardtherapiepläne habe, fällt es mir auch viel, viel leichter, Berufseinsteiger, Berufsanfänger mit in meinen Praxisalltag zu integrieren und zu fördern, dass auch der Berufsanfänger schnell auf ein qualitativ hohes Maß kommt, wie es ein Therapeut vielleicht mit 30 Jahren Berufserfahrung hat. Weil wir einfach Standardpläne haben und der Berufsanfänger viel leichter integriert wird in das Praxisgeschehen, in die Praxisqualität. Und davon profitieren wir alle. Denn unsere Pläne, unsere Wartelisten sind voll. Tendenziell haben wir zu wenig Therapeuten in der Praxis. Wir bräuchten mehr. Und über Therapiepläne gelingt uns auch eine schnelle Integration von neuen Kollegen, von Berufsanfängern vielleicht auch.
Und ich habe gerade noch mal zwei Gedanken dazu im Kopf. Ich nehme mal den ersten Strang, den Auftrag, Patienten zu versorgen und den Druck, dass die Terminpläne sowieso so voll sind. Und wenn ich Standard-Therapiepläne habe und ich weiß, ich fange mit einer intensiven Diagnostik und ersten Einheit an, habe dann eine Planung von Einzeltherapien über eine oder zwei Wochen und habe dann immer den Plan, zum Beispiel Patienten in Gruppen, zum Beispiel KG-Gerät zu bringen. Und in der Gruppe habe ich immer eine bessere Versorgung. Das heißt, wir haben eine klare Struktur da drin, die allen hilft, Therapie gut zu planen und die auch allen hilft, dass Patienten langfristig auch gut versorgt werden.
Ja.
Und der zweite Schrein, der mir gerade einfiel, dass ich finde, die Blanco-Verordnung kommt aus verschiedenen Richtung genau zur richtigen Zeit und zwar als allerhöchste Eisenbahn. Was ich so bei so jungen Therapeutinnen wie dir feststelle, ist, dass ihr keinen Bock mehr habt, einfach Verordnung abzuarbeiten. Sondern, also so wie man das aus vielen Praxen leider kennt, wo ich die letzten 20 Jahre war, da kommt, Reis sagt immer so böse dann, ein Gutschein vom Onkel Doktor fürs Turnen und dann turnen wir halt 6 Mal und dann ist der Patient wieder weg oder kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, turnen wir halt wieder. Und Achtung, vermutlich ist es bei keiner der Praxen, die gerade zuhören. Aber es gibt die Praxen und ich kenne sie auch. Und ich fürchte, du kennst sie auch, Svenja.
Ich kenne sie auch.
Und wenn ich jetzt so diese Generation, die ich gerade vor mir habe, mit Svenja mir angucke, die sagen, nee, ich möchte sinnvoll arbeiten. Ich möchte, dass der Patient Ziele erreicht. Und diese Chance haben wir mit der Blanco-Verordnung, dass wir nicht mehr einfach in 6er-Schritten Verordnung abarbeiten, sondern dass wir wirklich evident, nachweisbar an Patientenzielen arbeiten können. Und Standard hört sich jetzt vielleicht so Standard an, aber ich finde, Standard ist gar nicht Standard, sondern es ist ja nicht die Standardtherapie, sondern es ist der Standardablauf. Und im Rahmen dieses Standardablaufes kann ich meine komplette therapeutische Kompetenz entfalten, indem ich vielleicht selber schon Wissen habe, indem ich Wissen von Kollegen und Kollegen anzapfe, indem ich vielleicht nochmal lerne und Sachen dazu bekomme. Aber der Standardrahmen gibt mir die Sicherheit, mit dem Patienten die Ziele zu erreichen, an denen ich auch mit ihnen arbeiten möchte. Von daher wäre so eigentlich mein Wunsch, wenn ich mir das so anhöre, für alle Kunden, ich will nur noch Blanco-Verordnung.
Das wäre mein Wunsch auch und auch, dass die Blanco-Verordnung auf weitere Diagnosen ausgeweitet wird. Um auf deinen Gedanken nochmal aufzubauen, ich kenne auch viele Praxen, die sagen, es ist mir total egal, was auf der Verordnung draufsteht vom Arzt. Mhm. Ich mache eh das, was ich kann und was sich am besten für den Patienten oder für die Diagnose eignet. Also jeder hat seinen Therapieplan vielleicht im Kopf. Aber jetzt im Zuge der Blanco-Verordnung haben wir die Möglichkeiten, auch die Maßnahmen ganz bewusst zu wählen, die sinnvoll sind für den Patienten und das auch auszuführen. Und wenn wir empfinden, der Patient ist total sinnvoll, in die Eigenverantwortung zu kommen, in das Selbstmanagement zu fördern und zu sagen, okay, die Patientengruppen kommen auch in die KGG-Versorgung rein, also in die KG-Gerätgruppen. Und wir müssen das nicht mehr mit dem Arzt entsprechend absprechen. Und der Arzt sagt, oh ja, aber das belastet mein Budget so sehr. Mach doch erstmal KG, es reicht doch. Nein, jetzt ist die Chance, selbst zu entscheiden, was braucht der Patient, was hat sich für dieses Krankheitsbild als positiv bewährt und dann genau so zu handeln. Also diesen Standard auch durchzusetzen, das, was vielleicht auch schon in Leitlinien schon seit Jahren steht, dass Trainingsgeräte, gestützte Therapie oder Trainingsmaßnahmen eben sehr, sehr wertvoll sind im Endergebnis, auf dem Weg, die Therapieziele zu erreichen. Und jetzt haben wir die Chance, das genauso durchzuziehen, den Patienten in die Aktivität zu bekommen. Also du hast eben von meiner Generation von Therapeuten gesprochen. Vielen Dank dafür. Aber das geht immer mehr dahin. Wir wollen weniger hands-on arbeiten. Das lese ich auch in Foren. Wir wollen weniger hands-on Therapie betreiben. Und jetzt haben wir die Chance, das auch durchzuziehen, den Patienten in diese Verantwortung zu bekommen. Du hast eine Blanco-Verordnung und wir entscheiden gemeinsam, was für dich sinnvoll ist. Und es hat sich in deinem Krankheitsbild Folgendes in der Vergangenheit bewährt. Das ist unser Weg. Bist du dabei, bist du nicht dabei? Und wenn der Patient sagt, ich möchte aber eigentlich nur massiert werden, dann seid ihr nicht der richtige Partner. Oder wisst ihr auch, der Patient muss sich dann den richtigen Partner in einer anderen Praxis suchen. Und auch dieses Standing zu haben, bei uns läuft der Therapieplan, der Therapieprozess so und so ab. Bist du bereit, aktiv an deinem Therapieziel zu arbeiten? Bist du bereit, alles für dieses Therapieziel zu geben, lieber Patient? Ein gemeinsames Commitment zu treffen. Oder auch was völlig Legitimes, nee, das passt zwischen uns nicht, der Patient möchte lieber Hands-on-Maßnahmen, dann zu sagen, dann such dir bitte die passende Praxis, die auf deine Bedürfnisse reagieren kann. Und ich finde, das ist total wertvoll, dass man jetzt, ich finde, Verantwortung übernimmt, aber auch nochmal klarer das dann kommuniziert. Das erwarte ich von dir, lieber Patient. Das sind die Möglichkeiten. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir nach 16 Wochen allerspätestens das optimalste Ergebnis der Blanco-Verordnung haben. Und deshalb sind es auch meine Regeln, die wir jetzt hier gemeinsam nochmal mehr vertreten.
Und ich bin ja eigentlich so ein total digitaler Typ. Ich liebe mein Leben, digital zu leben. Habe aber einen analogen Wunsch für jede Praxis, dass da so ein Flipchart steht, wo drauf ist, so und so viele Patienten haben ihre Therapie in diesem Monat beendet und so viele davon haben ihr Therapieziel erreicht. Das war in der Vergangenheit, wenn wir das besprochen haben, immer ein bisschen schwierig, weil, ja, es war ja nur eine Verordnung zu Ende, aber der Patient kam ja nochmal. Und hatten wir jetzt auch ein Ziel, was an diese Verordnung geknüpft war, oder haben wir eigentlich ein Ziel gehabt, was an zwei Verordnungen, das war immer so ein bisschen, es gab eine Unschärfe. Und mit der Blanko-Verordnung finde ich das so cool, weil ich genau sagen kann, so und so viele Blanko-Verordnungen sind fertig geworden und bei diesem so und so viel Blanko-Verordnung haben wir bei 99% unser Ziel erreicht, weil das jetzt genau festlegbar ist, das Ziel zu erreichen innerhalb dieser Blanko-Verordnung. Und das wird für mich nochmal so einen Push geben an Erfolg für Therapeuten, weil plötzlich die Patienten noch mehr erkennen, mein Therapieerfolg, ich kann zum Beispiel mein Portemonnaie aus der Gesäßtasche bekommen, das ist Svenja und ihren Kollegen zu verdanken und der strukturierten Arbeit, wie sie es mit mir geplant haben. Und deswegen als erstes Action-Item aus dieser dritten Podcast-Folge, macht eine Flipchart, wo ihr draufschreibt, Zielerreichungsquote. Und zu den Zielen kommt ihr dann, wenn ihr den klaren Prozess habt, in dem der Patient auch ein Ziel benennen soll.
Und du sagst es schon, auch die Therapieplanung umfasst ein Ende der Therapie. Ja. Also zu definieren, wann ist die Therapie erfolgreich abgeschlossen. Denn natürlich, du wirst jetzt wahrscheinlich die Quellen nennen können, noch viel besser, eine Therapie ist wirtschaftlich sinnvoll abzugeben und nicht über ein bestimmtes Maß hinaus, sondern im Zuge der gesetzlichen Krankenversicherung zahlt für eine Therapie für einen bestimmten Passus. Und darüber hinaus ist es Sache für den Patienten. Und ähnlich ist es jetzt in der Blanko-Verordnung auch. Ja, wir haben die Freiheit, 16 Wochen den Patienten optimal zu versorgen. Aber aus meiner Erfahrung braucht nicht jeder Patient oder die wenigsten Patienten brauchen die volle 16 Wochen. Und jetzt sind wir Therapeuten in der Verantwortung, Therapie aktiv zu beenden. Und da hilft es uns, die Therapieplanung von vornherein mit aufzunehmen. Wann definieren wir, dass für diesen Patienten dann die Therapieleistung auf Grundlage der Blanko-Verordnung beendet ist? Wann entlassen wir ihn in die Selbstständigkeit? Und das genau von vornherein mit im Blick zu haben und das dann auch vertreten zu können. Und das ist eine neue Situation für uns Therapeuten oder für mich ist es zumindest eine neue Situation. Vorher 6-mal KG, danach ist die Verordnung beendet. Ob der Patient wiederkommt oder nicht, sehen wir dann. Jetzt ist es ganz aktiv zu sagen, lieber Patient, das ist der Zeitpunkt, wo du alleine auf einem Bein stehen kannst oder auch die Praxis verlassen kannst. Du hast folgende Maßnahmen, die du selbstständig durchführen kannst. Und wenn das und das eintrifft, weil es schlechter wird oder weil das und die Situation eintritt, dann kommst du wieder zu mir oder bist wieder beim Arzt vorstellig. Dieses ganz bewusst dem Patienten mitzuteilen, jetzt ist die Therapie zu Ende. Das ist etwas Neues und das hilft uns, wenn das definiert ist in der Therapieplanung, in der Standardtherapieplanung.
Ich finde, es ist gar nicht so neu. Ich habe immer schon gesagt, wenn ihr nach 15 Behandlungseinheiten das Gefühl habt, das Therapieziel ist erreicht, dann hört auch bitte auf und macht nicht 18. Das war in der Vergangenheit immer sehr schwer, Therapeutenköpfe zu bekommen, zu sagen, wenn ich 18 habe, dann mache ich auch 18. Bei meinem letzten oder vorletzten Seminar waren auch Mitarbeiter, die sagten, der Patient hat doch immer was, dann mache ich halt das andere. Da habe ich immer schon Gänsehaut bekommen, wenn ich das gehört habe. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, wahrscheinlich Paragraph 12 SGB 5, das Wirtschaftlichkeitsgebot.
Ja, danke.
Wo drin steht, dass man wirklich nur das Maß des Notwendigen machen darf. Also das bedeutet ja, wir haben Minimalversorgung in Deutschland. Das ist auch total okay, weil ich finde, auch mit dem Minimalen können wir das Maximale rausholen an Therapieziel an der Stelle. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, das war schon, als die Ergos angefangen haben mit der Blanko-Verordnung im April, und es ist bei den Physios ähnlich, kommt nicht auf die Idee, Gefälligkeitsbehandlung zu machen. Nach dem Motto, hey, wir haben noch 16 Wochen und Björn und Svenja haben gesagt, wenn wir im 30-Minuten-Takt Doppelbehandlung machen, dann verdienen wir auch noch richtig Kohle damit. Dann behandle ich den Patienten halt zweimal die Woche wellnessmäßig, sodass es ihm gut geht. Dann schneiden wir uns ins eigene Bein, weil dann werden wir irgendwann vermutlich doch eine Ausweitung der Therapieeinheiten haben. Dann wird das Geld mehr werden, was ausgegeben wird. Und dann gucken die Krankenkassen tatsächlich kritisch hin. Deswegen macht das, was realistische Therapieziele euch erreichen lässt. Also Svenja hat schon mal gesagt, Pflege verhindern, Arbeitsfähigkeit wiederherstellen, Kinder im Rahmen der normalen Entwicklung zu begleiten. Das ist bei Schulter vermutlich nicht so das Thema, aber bei der Ergo und hoffentlich bei den zukünftigen Diagnosen, die in der Blanko-Verordnung für die Physios dazukommen. Macht das, womit ihr sinnvolle Ziele erreichen könnt. Und dann bleibt mein Wunsch, Blanko-Verordnung für alle, Blanko-Verordnung für alles. Und wie bei den Ergotherapeuten, ein Preis pro Zeiteinheit. Das werden dann vielleicht hoffentlich auch 10 oder 15 Minuten sein, sodass ihr auch wirtschaftlich genau das machen könnt, was der Patient braucht. Und nicht überlegt, ich stecke lieber Svenja mit ihrer MT-Ausbildung in die Blanko-Verordnung, weil ich da mehr Umsatz machen kann. Und die neue Kollegin, die noch keine Zertifikatsfortbildung macht, die macht halt dann die klassischen Verordnungen. Das ist ja dann vermutlich ein nur wirtschaftlich getriebener Anlass, der in einigen Praxen ziehen könnte. Und das soll raus, und zwar hin zu patientenzielorientierter Versorgung für alle.
Und ja, auch nochmal das deutlich zu machen, keine Praxis wird jetzt Patienten unglaublich in die Länge therapieren oder unglaublich viel Zeit investieren. Das ist nicht euer Praxisalltag, weil natürlich Therapeutenmangel, Fachkräftemangel, eure Wartelisten sind lang. Und trotzdem geht es dazu, wie definiere ich jetzt ein Ende und wie kommuniziere ich das und wie übernehme ich die Verantwortung? Und das nochmal ins Bewusstsein zu holen, das ist ganz, ganz wertvoll, wenn man das übt im Team. Also setzt euch nochmal zusammen, wie definierst du ein Ende und wie kommst du dann mit dem Patienten zum Schluss zu sagen, jetzt bist du cool entlassen, vielleicht ihn auch nochmal zu motivieren mit deiner Flipchart, hast du deine Therapieziele erreicht, dass er doch das Gefühl hat, cool, ich kann auch meinen Haken machen oder ich kann auch meine Unterschrift setzen. Was kann helfen, ein Ende zu definieren? Das haben wir in einer letzten Folge schon erzählt. Zum Beispiel die Bedarfsdiagnostik als Endpunkt, eine Evaluation mit dem Patienten gemeinsam zu machen. Evaluieren, was haben wir erreicht? Wie ist jetzt der nächste Step, weiterzumachen und das zusammenzufassen? Findet ein Ende der Therapie.
Und wie bekommen wir das in der Praxis jetzt gut hin? Im ersten Schritt mein Vorschlag, guckt euch die Therapiepläne an, die wir in der OP für euch vorbereitet haben. Nehmt diese Therapiepläne und besprecht im Team, welche davon, das sind ja verschiedene Varianten, da ist nochmal gut beschrieben, welche gut zu euch passen und packt diese Therapiepläne in einen Gesamttherapieprozess. Dass ihr nochmal aufschreibt, wie läuft bei euch Therapie ab, dass eben die Informationssammlung der Anfang ist, dann die Zielplanung und dann wirklich diesen Therapieprozess so erarbeiten, dass er gut zu euch und eurer Praxis passt. Und ich bin auch ein Fan davon, diesen Therapieprozess dann in der Praxis aufzuhängen, damit die Patienten von Anfang an wissen, so läuft hier Therapie. Und Informationssammlung ist nur die erste Einheit, haben wir nur geredet, sondern ohne diese erste wichtige Einheit mit der Diagnostik und der Befundung kriegen wir kein Therapieziel und werden auch nicht erfolgreich werden.
Ja, schafft euch Prozesse, sodass wirklich euer Arbeitsalltag im Praxisalltag reibungslos läuft und darauf kommt es eben an. Schafft einen Aufbau, einen Standard, an den sich alle Therapeuten und alle Rezeptionsfachkräfte dran halten können.
Cool, vielen Dank Svenja.
Vielen Dank Björn und vielen Dank an euch Hörer. Wir freuen uns auf euer, auf dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören, dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.